ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Zollabkommen mit den USA. Wie gut ist der Deal für die EU? Donald Trump sagt, er glaube, das sei der größte Deal, der jemals gemacht wurde. Nicht besonders überraschend, ehrlich gesagt, dass er das glaubt. Der amerikanische Präsident feiert sich ja gern auch mal selbst. Aber schauen wir doch mal auf die EU. Aus wie fällt denn die Bilanz der aktuellen Zolleinigung aus Sicht der Europäischen Union aus? Was bedeutet es, dass auf die meisten europäischen Produkte künftig 15% zollfällig werden? Für Aluminium und Stahl bleibt es sogar wohl bei diesen 50%. Ist es ein guter Deal für die Europäer, den die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihre Kolleginnen und Kollegen da ausgehandelt haben? Oder verzwergen sich die Europäer ohne Not? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur mit Alexander Hagelüken. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und mit dabei ist auch Jürgen Mattes, Experte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und mitdiskutieren wird Oliver Bartha. Er kommt vom Wirtschaftsverband Unternehmer Baden-Württemberg, ist dort Hauptgeschäftsführer. Herr Bartha, es war ja jetzt echt eine sehr lange Zeit, in der niemand, auch kein Unternehmer, keine Unternehmerin wusste, wie es wirklich weitergeht mit den Zöllen. Jetzt gibt's eine Einigung und jetzt wissen die Unternehmen, woran sie sind. Ist der Deal, den wir jetzt haben, also besser als kein Deal? Einfach weil wir jetzt ein bisschen mehr Klarheit bekommen?
Das ist wahrscheinlich das Einzige, was man auf der Haben-Seite verbuchen kann, dass man weiß, woran man ist. Aber auch da wird man ein Fragezeichen dran machen müssen. Die bisherige erratische Politik der Trump-Administration hat ja nicht gerade von Verlässlichkeit geglänzt. Wenn man es wirtschaftlich verwertet, wird man wohl sagen müssen, dass es ein Desaster für die EU ist.
Also das heißt keine Feierlaune bei den Firmen und den Unternehmen heute hier im Land und in Deutschland?
Im Gegenteil. Die 15% sind ja nur die eine Sichtweise. Umgekehrt bedeutet es für US-Importe in die EU 0%. Das wird man mitrechnen müssen. Denn all die, die in den USA produzieren und sehr viele große deutsche Firmen produzieren in den USA, werden von dort in die EU jetzt exportieren, was weiteren Druck auf unsere Fertigungsstandorte ausüben wird.
Also das heißt, dieser Deal zwischen EU und den USA kommt im Moment nicht so besonders gut an. Klar, da beginnt auch so ein Stück weit jetzt die Suche nach den Schuldigen. Herr Hagelüken, der Artikel, den Sie heute geschrieben haben für die Süddeutsche Zeitung, der trägt die Überschrift, die EU hat sich deutlich kleiner gemacht, als sie ist. Was heißt das genau? Also hat die EU in diesen Verhandlungen sich tatsächlich verzwergt und einen Fehler gemacht?
Auf jeden Fall. Also die EU ist der größte Binnenmarkt der Welt. Und dieses Gewicht hat sie auch nicht nur annähernd in die Waagschale geworfen. Ich würde da jetzt keine einzelne Person ausgreifen wie Ursula von der Leyen oder Friedrich Merz oder Emmanuel Macron. Aber die EU hat insgesamt wahnsinnig zögerlich reagiert. Ich meine, der Trump hat im April bereits diese Zölle eingeführt. Er hat ja vorher auch schon mit höheren Zöllen gedroht. Und was die EU aus meiner Sicht hätte tun sollen, einfach entschieden Gegenzölle einführen sollen, um einfach den Amerikanern auch zu zeigen, dass es auch wehtun kann, wenn man selber Zölle bekommt. Und der nächste Gedanke ist, sie hätten sich auch eine Koalition suchen können mit anderen Staaten. Da können wir später noch vielleicht drauf zurückkommen.
Herr Mattes, jetzt zahlt ja irgendjemand diesen Preis für dieses Zollabkommen. Was würden Sie sagen, wie hoch ist denn der Preis, den die deutsche Wirtschaft jetzt für diese Vereinbarung mit den USA bezahlen muss?
Also das werden wir noch genau sehen, sozusagen an welchen Stellen dann tatsächlich wir auch keine Zölle zahlen, wenn wir in die EU exportieren. Da soll es ja auch einige Bereiche geben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch die Frage, in welchen Produkten, bei welchen Bereichen wir hier die Zölle auf null senken, über die Autozölle hinaus.
Für die Produkte, geklärt. Die zu uns kommen, meinen
also,
Sie?
Was Herr Bartha gerade sagte. Also wir wissen ja viele wichtige Details aus dem Abkommen noch nicht. Und so wie wir es verstanden haben bislang, ist, dass es nur in einzelnen Bereichen hier einen Nullzoll gibt und nicht durch die Bank, weil das müsste die EU am Ende allen Staaten gegenüber gewähren. Und das wird sie, glaube ich, wahrscheinlich nicht tun. Aber das heißt, mit all den unsicheren Parametern ist aber natürlich trotzdem klar, dass es zu Exporteinbußen in die in die USA kommen wird. Und wir haben das jetzt in den ersten 5 Monaten schon gesehen, nachdem die Exporte in die USA in den 2 Jahren zuvor noch halbwegs moderat und gestiegen sind, sind sie jetzt in den ersten 5 Monaten gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum ungefähr 3% gesunken. Und vermutlich wird sich das im Jahresverlauf noch etwas verstärken. Und genau, also deswegen sehen wir vor allem, glaube ich, auf der Exportseite die Einbußen. Und die Frage ist natürlich auch, wird es zu Produktionsverlagerungen in die USA kommen. Aber ich würde auch noch mal bei der Bewertung vielleicht ein Hagelücken etwas widersprechen, weil wir ja quasi, also wenn wir in dieses Zolleskalationsszenario gegangen wären, wie die Chinesen das gemacht haben, dann wäre, wenn wir nur über wirtschaftliche Dinge gesprochen hätten, glaube ich, ist tatsächlich so, dass irgendwann auch in den USA der wirtschaftliche Druck gestiegen wäre. Wir exportieren viele Sachen, die die USA brauchen. Mhm. Und das hätten die Amerikaner auch irgendwann gemerkt und wahrscheinlich auch irgendwann eingelenkt. Wahrscheinlich hätte der Finanzmarkt auch irgendwann reagiert, wie er es bei der Eskalation mit China reagiert hätte. Aber wir sind auf der sicherheitspolitischen Seite, in dem Verteidigungsbereich mit Blick auf die NATO, einfach erpressbar. Und auch das, und an der Stelle haben wir einfach die offene Flanke. Und Trump, an irgendeiner Stelle am Ende des Spiels hätte Trump, oder es war zumindest die Gefahr, dass Trump diese Karte, dieses Ass aus dem Ärmel holt. Und weil die Japaner genauso verletzlich sind gegenüber Taiwan und China, sozusagen war es auch nicht einfach, die Japaner zu einer Kooperation zu kriegen. Deswegen bin ich nicht sicher, wie real oder wie realistisch sozusagen diese Strategie, die aus wirtschaftlichen Gründen vertretbar gewesen wäre, gesamtpolitisch gewesen.
Aber hat dann die EU doch noch vielleicht das Beste rausgeholt? Also immerhin, wir haben mal über 30% Zoll gesprochen. Jetzt sind es in Anführungszeichen nur 15. Kann man das jetzt nicht einfach auch mal auf der Habenseite verbuchen? Es ist nicht ganz so schlimm geworden, wie es hätte werden können?
Naja, wir haben vorher 2,5% auf die Automobilproduktion Klar. bezahlt. Wir dürfen nicht von den zwischenzeitlich 27,5 ausgehen, sondern die Differenz liegt zwischen 2,5 und 15. Und umgekehrt war es im Schnitt 1%, was die Importe nach Deutschland betraf, sodass wir jetzt hier ein ganz krasses Missverhältnis haben. Ich stimme zu, dass man den Zolldeal natürlich weltwirtschaftlich insgesamt mit der Sicherheitslage bewerten werden muss. Deswegen bin ich auch sehr zurückhaltend mit Vorwürfen. Ja, das macht es aber nicht besser. Für die Wirtschaft ist es der weitere Mahlstein, der neben den hausgemachten Problemen, die wir hier vor der Tür haben, wir laufen auf die 50% Lohnzusatzkosten zu, wir leisten uns Mütterrente, wir kommen mit der Entbürokratisierung, schweres Wort, nicht voran. Im Gegenteil, die EU lernt hier nicht dazu, Stichwort Verbrennerverbot für Flotten soll jetzt kommen. Das heißt, die Anzahl der Probleme, die zum Teil hausgemacht sind, aber jetzt auch extern durch den Zolldeal auf uns zukommen, machen das Fass jetzt so voll, dass es für viele überlaufen wird.
Wenn ich nochmal kurz einhaken dürfte an der Stelle, würde ich gerne auch nochmal dem Herrn Mattes widersprechen, wenn ich darf. Und zwar dieses Argument, das Sicherheitsargument, das kann man natürlich immer ziehen. Aus meiner Sicht hat die EU sich damit schon von vornherein verzwergt, weil sie dann schon gesagt hat, naja, also eigentlich viele Akteure jedenfalls, eigentlich können wir mehr oder weniger nichts machen und wir sind jetzt froh, wenn wir die 15% kriegen. Wenn man das zu Ende denkt, was hindert denn Donald Trump danach, wenn in 2 Monaten Elon Musk seine Partei gegründet hat in Amerika als Gegenpartei zu ihm und wenn festgestellt wird, wie sehr sozusagen beispielsweise diese Haushaltslöcher sich zeigen für die gigantischen Steuersenkungen, die er vorschlägt, was hindert ihn denn dann, weil die Europäer sowieso Angst vor ihm haben und die Waffenstrecken dann 30% zu verlangen. Also wenn wir so immer weitermachen, dann weiß ich nicht, ob wir auf Dauer bestehen können. Und das ist schon eine Gefahr. Wenn er die Sicherheitskarte zieht, dann ist es etwas, mit was man sich auseinandersetzen muss. Das hat er in den Verhandlungen nicht getan. Und ich glaube, dass Europa einen strategischen Fehler macht, dass es die Instrumente einfach schon vorab aus der Hand gegeben hat.
Herr Mattes, können Sie es ein Stück weit nachvollziehen, diese Argumentation? Ja. Also, dass man vielleicht doch zu früh eingeknickt ist, vielleicht doch noch ein bisschen hätte höher pokern können?
Also, es ist, glaube ich, einfach eine vertrackte Situation, in der es keine optimale Lösung gibt. Und wir sind ja immerhin jetzt mit Blick auf die Sicherheitslage in einer Situation, wo Trump offenbar dann doch jetzt endlich mal kritischer auf Putin schaut und ihn doch stärker unter Druck zu setzen scheint, wo er die Ukraine wieder mit Waffen unterstützt und auch die USA zur NATO jetzt zu stehen scheinen, was ja zwischendurch auch nicht klar war, nachdem sie da im Februar oder wann es war, irgendwann der Ukraine sogar die Intelligence, also das Wissen sozusagen über die Angriffsstrategien und Taktiken der Russen entzogen haben. Das war ja sozusagen die Riesenkatastrophe damals. Also sprich, da sind wir in einer Situation, die wir nicht mehr gefährden wollten. Und ja, das bindet uns die Hände, aber da zahlen wir den Preis dafür, dass wir uns lange Zeit hier aus der Verantwortung im Sicherheits- und Verteidigungsbereich hinausgestohlen haben. Leider ist das, glaube ich, so. Und die Gefahr, dass Trump das Ganze wieder aufkündigt, ich sehe sie schon. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber also unter den gegebenen Umständen halten wir den Deal jetzt sozusagen am Ende noch für ja so gerade hinnehmbar, aber er verschlechtert die Situation natürlich. Wir müssen eigentlich auch darauf schauen, da können wir, ich will ja sozusagen jetzt vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wer denn am Ende, also wie weit die Amerikaner am Ende dann auch die Last tragen werden. Da gibt es interessante Studien zu, aber ich will jetzt nicht so lange am Stück reden, das können wir gleich vielleicht noch hinterher schieben.
Ich meine, ein Thema, was auch immer wieder diskutiert wurde, ist ja, dass Donald Trump auch wenig Möglichkeiten hatte, jetzt noch die große Zollwende einzulegen, einfach weil er schlicht auf die Einnahmen auch angewiesen ist. Also war es auch ein bisschen eine Illusion zu glauben, man könnte ihn da jetzt noch mordsmäßig, ich sag mal, runterhandeln?
Nee. Die Briten haben es ein bisschen besser hinbekommen mit 10% Basiszoll, aber eben auch mit 10%. Das Problem ist die wirtschaftliche Situation in den USA, die er in den Griff bekommen muss. Seine Steuerversprechen müssen finanziert werden. Und wir müssen uns schon klar machen, dass diese Zollpolitik dazu führen wird, dass in den USA ganz erheblich die Preise steigen werden. Bei manchen Produkten wird man sagen, das kann ich in den USA kaufen, ich muss vielleicht nicht das europäische Produkt nehmen. Bei vielen wird es diese Alternative nicht geben und damit zieht die Inflation weiter an und die Haushalte werden weniger einkaufen können. Und da knüpfe ich dann auch mit meiner Vorrede an, wo ich sage, die erratische Politik kann dann wieder dazu führen, dass am Ende dieser Deal wieder aufgemacht wird. Das heißt, auch das Verlässlichsein, dass man sagt, mit 15% kann ich arbeiten, ich investiere, treffe Produktionsstandortentscheidungen, da wird man sehr vorsichtig sein müssen. Und das ist Gift für die Wirtschaft.
Aber das heißt, die Unsicherheit geht einfach nonstop eigentlich weiter. Wir haben einen Deal, aber niemand weiß, wie lange er hält. Und deswegen ist auch dieser Deal nichts, auf das die Unternehmen bauen können.
Aus meiner Sicht nicht. Deswegen wird es jetzt darauf ankommen, dass wir mit anderen Staaten Handelsabkommen schließen, dass wir dort die Wirtschaft stärken. Mercosur ist im Kommen, im Werden. Es muss noch ratifiziert werden.
Also das Handelsabkommen mit den Südamerikanern. Genau.
Da will ich sozusagen jetzt, nachdem ich Herrn Hagelücken gerade widersprochen habe, sozusagen jetzt ihm gerne sozusagen voll und ganz beipflichten. Denn das geht auch noch ein bisschen auf das, was Herr Bartha vorhin sagte, mit ein. Wenn die Exporte nach China jetzt einbrechen in den letzten 2 Jahren wenn wir jetzt die ersten 5 Monate dieses Jahres mit 22 vergleichen, haben wir fast ein Viertel weniger nach China exportiert. Das ist ein Rieseneinbruch. Jetzt wird auch der US-Markt sozusagen schwieriger werden. Das heißt, 2 unserer wichtigsten Exportpartner machen es uns sozusagen zunehmend schwer. Und das kommt halt dann noch on top zu all den Belastungen, die wir hier hausgemacht haben, weil wir unsere eigenen Hausaufgaben verschlafen haben. Der Druck darauf, dass wir da jetzt endlich was ändern, der ist groß und den versuchen wir sozusagen auch in der Politik weiter zu verstärken. Das heißt, wir müssen in unserer heimischen Wirtschaftspolitik was ändern. Das hat Herr Bartha sozusagen gerade schon gesagt. Aber der Druck auf diese Handelsabkommen, der steigt umso mehr. Und wir können jetzt, also Frankreich und andere Staaten, verweigern bis jetzt die Zustimmung im Rat zu diesem Mercosur-Freihandelsabkommen. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Wir müssen sozusagen da in der Lage sein, eine qualifizierte Mehrheit für dieses Abkommen zu organisieren. Wir sind offenbar so weit, dass es eine politische Einigung immerhin schon in dem lange verhandelten Abkommen mit Indonesien gibt. Mit Indien müssen wir schnell weiterkommen, mit den anderen südostasiatischen Staaten. Wir brauchen neue Märkte und wir müssen auch Europa stärken. Und Wenn ich noch eine kurze Zahl sagen darf, die noch mal klar macht, dass wir durchaus auch, sagen wir mal, dass der Impact sozusagen dieser Zölle für uns, also die Wirkung der Zölle für uns, wenn die Wirtschaft nicht sowieso schon so geschwächt wäre und so viele Probleme hätte, auch nicht so gravierend ist. Wenn wir exportieren in die USA ungefähr 10%, etwas mehr als 10% unserer Waren. Aber mehr als oder ungefähr 2/3 unserer Waren gehen in die EU und in Schweiz, UK und die anderen europäischen Staaten drumherum. Das heißt, sollten im schlimmsten Fall unsere Exporte in die USA um 25% einbrechen, wie viel Prozent müssen denn dann unsere Exporte in den Euro oder in den europäischen Raum steigen? Das ist ein simpler Dreisatz, das sind am Ende nur 4%. Ja? Also 25 zu 4.
Klar, das gleiche Verhältnis. Das klingt das heißt, erstmal nicht so müssen, viel, aber.
Ja, aber das heißt aber, der Punkt ist, und das schließt wieder daran an, wir müssen hier in Europa unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen sozusagen Bürokratie beseitigen. Wir müssen sozusagen sehen, dass wir die Dekarbonisierung in einer Art und Weise hinbekommen, die Wirtschaft nicht zu sehr lähmt. Und wir müssen diese Freihandelsabkommen schließen, um andere Märkte hinzubekommen. Dann können wir den Einbruch bei China und bei den USA mittelfristig zumindest verschmerzen, glaube ich.
Die Frage ist eben auch, wie schnell das geht, Herr Hagelücken. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen ein Mini-Aufatmen bei der deutschen Wirtschaft gehabt. Wird das jetzt einfach wieder, ich sage mal, im Keim erstickt, weil so schnell werden, dazu kennen wir die EU alle zu gut, wird weder Bürokratie abgebaut noch irgendwelche neuen Abkommen geschlossen. Ja? Also wie groß ist jetzt schon so der direkte Schaden dieses Zollabkommens? Ich meine, 15% ist halt einfach auch nur eine Zahl, aber die hat natürlich ganz konkrete Auswirkungen auch auf die Unternehmen hier und dann auch auf die Konsumentinnen und Konsumenten in den USA und auf deren Kaufentscheidungen. Also was genau machen diese 15% jetzt mit der Wirtschaft hier bei uns? Können Sie das noch einfach mal kurz erklären?
Genau, also ich meine, da gibt es auch schon Berechnungen dazu. Es gibt ja verschiedene Institute, die auch so Handelsmodelle haben. Und das IFO-Institut zum Beispiel hat jetzt heute vorgerechnet, dass dieser 15%-Deal bedeutet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung dauerhaft um 0,21% niedriger ausfällt.
Ja, aber das ist
jetzt
wieder so eine Zahl.
Sagen,
ja, ich wollte
genau,
das eigentlich mal so ein bisschen konkreter
da kommen wir
haben.
Genau, ja, aber das ist ja, also die würde ich jetzt auch dann umrechnen sozusagen. Das klingt jetzt auf den ersten Moment, Prozentzahlen sind ja immer so ein bisschen niedlich und so. Und dann kann man sagen, oh Gott, Prozent
ja,
und nach dem Komma
so
und so.
Auch, ja.
Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass wir in der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahren 2023 und 2024 die deutsche Wirtschaft um 0,2 respektive 0,3% geschrumpft ist, dann und dieses Jahr nicht wachsen wird, dann hauen diese 0,2%, sage ich jetzt mal, rein, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen. Und wenn man jetzt mal weg von den niedlichen Prozentzahlen geht, Herr Mattes hat eine Rechnung gemacht mit seinen Kollegen beim IW vor einigen Monaten, als Trump diese am Liberation Day diese Zölle verkündet hat, die am Ende jetzt nicht viel höher waren als das, auf was jetzt bei der EU es herausgelaufen ist. Und da kamen dann die Zahlen mit, da sind nämlich noch andere Sachen dabei als in den reinen Handelsmodellen, nämlich so Wirkung auf die Investitionen. Mhm. Und da kam so eine Zahl raus, dass das in den nächsten Jahren, korrigieren Sie mich, Herr Mattes, mehr als 200 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung kosten würde zu den damaligen Zöllen, die jetzt, wie gesagt, nicht viel höher sind als das, was die EU jetzt vereinbart hat mit den 15%. Und ich meine, da muss man schon mal sagen, wenn wir jetzt in die, und dann schauen wir die ganze Europäische Union an, die besteht ja nicht nur aus Deutschland, Gott sei Dank, sondern auch aus 26 anderen Ländern. Da reden wir also über hunderte Milliarden Euro, die uns verloren gehen. Das tut richtig weh. Und da würde ich gerne doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Es ist super, dass wir darüber denken, dass wir die EU als Binnenmarkt brauchen und den ausbauen müssen und so. Und das können wir auch noch diskutieren, was da vielleicht passiert. Aber zwei Sachen dazu. Das erste ist, ich war bis vor 18 Jahren Korrespondent in Brüssel. Und vieles, was wir jetzt reden, nämlich den Binnenmarkt erweitern und Bürokratie abbauen und so weiter, darüber haben wir in den 6 Jahren, in denen ich in Brüssel war, auch schon geredet. Und vieles ist nicht passiert und es dauert auch alles. Und es gibt irgendwie nach einigen Jahrzehnten der eher stürmischen Integration schon länger 20, 30 Jahre, wo relativ wenig vorangegangen ist in vielen Bereichen auf EU-Ebene. Und das Zweite ist, ich bleibe auch nochmal dabei, wir brauchen eine Strategie, wie wir mit Donald Trump umgehen, weil ich glaube nicht, dass das der letzte Konflikt ist, den wir gesehen haben. Wie gesagt, also die Inflation steigt jetzt durch diese Zölle, das wurde auch schon gesagt. Er hat diese Haushaltsprobleme. Wir sollten uns nicht seiner Perspektive annehmen und sagen, er braucht jetzt diese Steuer Er braucht jetzt diese Zolleinnahmen, weil er eben völlig irre Steuersenkungen gemacht hat, wo zu 60% Amerikaner profitieren, die mehr als $200,000 im Jahr verdienen, die das also überhaupt nicht brauchen, diese Steuersenkungen. Diesen Standpunkt dürfen wir gar nicht übernehmen. Und wir müssen jetzt in der EU uns auch überlegen, was wir machen, wenn es jetzt weitergeht. Weil mein Gefühl ist, es geht weiter. Und es ist nicht der letzte Konflikt, den wir gesehen haben. Wir müssen uns wehren und gleichzeitig nach vorne schauen und was machen. Das, was jetzt die EU hier gemacht hat, das wird uns wehtun.
Ich würde noch mal, bevor wir auf eine vielleicht düstere Zukunft gucken, noch mal kurz in der Gegenwart bleiben und noch mal ganz schnell auf die Autoindustrie auch schauen, die ja in den letzten Wochen, Monaten sehr geplagt war, eben mit diesen 27,5% Zöllen, die auch so hohe Kosten hat durch die Transformation. Jetzt ist vielleicht ein Stück weit Entwarnung mit den 15%, Herr Bartha. Also kann man da wenigstens mal sagen, okay, doch deutlich weniger, als wir bisher hatten? Weil die haben ja auch die Auswirkungen schon gemerkt, Stichwort VW, die Kosten waren hoch der Zölle. Wie ist jetzt da die Lage?
Na, die Lage ist ganz, ganz bescheiden. Oliver Blume, CEO VW, hat es deutlich gesagt, hat 15 ist zu viel. Und ich hatte es eingangs gesagt, wir sprechen ja nicht von den 27,5, die sich gar nicht realisiert haben, weil kein Mensch zu 27,5 in USA ausgeliefert hat. Mhm. Sondern wir kommen von 2,5. Und haben jetzt 15 und wir befinden uns mit der Automobilindustrie in der Transformation, wo wir jeden Euro brauchen und wir können ihn nur einmal ausgeben. Und dazu zählt die EU-Politik, die uns mit der Verbrennerverbotspolitik hier in die Enge getrieben hat. Und jetzt zudem weitere Bürokratie und Lohnzusatzkosten, die die Produktivität so einschränken und die Margen so klein machen, dass man eben diesen weiteren Schritt nicht mehr gehen kann. Das wird Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hier in Deutschland und insbesondere in Baden-Württemberg, das Automobilland in Deutschland, auf jeden Fall haben.
Werden denn auch Arbeitsplätze von hier in die USA verlagert? Weil dadurch, dass die deutschen Hersteller sehr viel Zoll bezahlen, nach wie vor, wenn sie Autos in die USA bringen, umgekehrt aber wohl sehr wenig Zoll oder gar kein Zoll fällig wird, ist es ja noch viel attraktiver geworden, dann eben in den USA zu produzieren. Also wird uns das auch auf diesem Wege nochmal Arbeitsplätze kosten?
Das ist ja der Disclaimer der Institute, die jetzt uns 6,5-7 Milliarden Schaden vorrechnen. Auf Dauer wird man ja die Produktionsverlagerungen sich anschauen müssen. Mhm. Das dauert 2 bis 4 Jahre, bis sie ein Werk wieder am Start haben. Und heute sind ja schon viele Produzenten in den USA, die auch von dort nach Europa exportieren. Und hier geht es darum, Fertigungslinien ein bisschen zu vergrößern. Das heißt, wir werden das merken, dass ich in Europa zu 0 Zoll einführen kann und zu Lohnzusatzkosten produzieren kann, die wir hier in Deutschland nicht haben. Jedenfalls nicht in diesem geringen Maß haben. Mhm. Und wir haben noch gar nicht über Energiepreise gesprochen, die hier in Deutschland immer noch nicht wettbewerbsfähig sind. Das geht jetzt ganz klar in Richtung der Bundesregierung, die gut angetreten ist, ein klares Wirtschaftsbekenntnis abgegeben hat. Aber wenn ich heute drauf schaue, ist nichts Zählbares angekommen. Das ist schlecht.
Herr Hage,
darf ich mich noch mal?
Ja, gerne, Herr Matthes.
Ich noch mal kurz sozusagen zu der Verlagerungsfrage was sagen darf. Also völlig klar, wenn in einem wichtigen Markt, den ich bis jetzt als Unternehmen über Export bedient habe und das für mich in der Tat ein unwichtiger Absatzmarkt ist und dann kommen da Zölle und meine Produkte werden dadurch teurer, dann steigt der Anreiz, dass ich verlagere. Ich verlagere dann, wenn ich hinreichend in den Zielmarkt verkaufe, es muss ein Mindestabsatz da sein, aber wenn er da ist, dann können Zölle sozusagen das ein oder andere Unternehmen dazu bringen, zu verlagern oder sowieso schon bestehende Produktion zu erweitern. Da hat Herr Bartha sozusagen völlig recht. Das, was allerdings im Moment jetzt noch im Raum steht, dass wir bei Trump überhaupt nicht wissen, wie das alles weitergeht. Mhm. Und dass er zwischendurch ja sogar mal eine Steuer auf ausländische oder auf die Gewinne von Tochterunternehmen, also von deutschen und europäischen Tochterunternehmen in den USA in den Raum gestellt hat. Das war in seinem großen Haushaltsgesetz drin. Das hätte auch nochmal riesige Kosten mit sich gebracht. Das heißt, im Moment ist es, glaube ich, noch, oder die Unsicherheit, die Trump jetzt so oft mit seiner erratischen Politik geschaffen hat, die dürfte zumindest jetzt in nächster Zeit Unternehmen doch nochmal erst davon abhalten, Investitionspläne für die USA zu schmieden, weil er halt so völlig unberechenbar ist. Das zeigt sozusagen, zeigen jetzt auch Umfragen. Und deswegen ist ja das allein nur jetzt aus dieser Perspektive zu hoffen, dass wir da nicht, oder dass er nicht die große Einladungspolitik betreibt, sondern dass Unsicherheit da ist. Also das schützt uns an der Stelle, und auch wenn es uns an anderer Stelle natürlich schadet und wir eigentlich größere Sicherheit haben wollen, aber bei der Gefahr der Verlagerung, die wird dadurch, glaube ich, schon zumindest bislang erstmal vermindert.
Jetzt hat Herr Barter ja eine ganze Reihe von Kritikpunkten aufgezählt aus Sicht der Unternehmer an der EU. Herr Hagelücken, jetzt vor diesem Hintergrund, da gewinnt doch die EU eigentlich trotz dieser Makel aus Herrn Barters Sicht an Attraktivität, weil dass Frau von der Leyen so agieren kann wie Donald Trump, das ist nicht zu erwarten. Also ein Stück weit Sicherheit können wir Europäer die EU ja da schon ins Boot werfen. Ist ja auch ein Pfund, mit dem vielleicht die EU wuchern kann.
Also ich glaube, dass man natürlich sehen kann, dass es mehr Rechtssicherheit und mehr Planungssicherheit gibt für Geschäfte innerhalb Europas als für Geschäfte mit Amerika. Das wurde sicher jedem jetzt demonstriert, der es noch nicht wusste oder der es noch nicht geahnt hat. Aber wir müssen natürlich überlegen, wir haben ja schon, Herr Mattes hat ja die Zahlen genannt, den Großteil unseres Handels wickeln wir sowieso schon mit der EU ab, mehr als die Hälfte. Wir müssen natürlich überlegen, was kann es sein, was wir tun auf der politischen Ebene, damit es noch mehr wird? Also da werden auch über Dinge diskutiert seit längerer Zeit. Man sollte beispielsweise die Dienstleistungsfreiheit erhöhen. Man sollte eine Kapitalmarktunion haben, also Finanzgeschäfte jetzt platt gesagt zu vereinfachen innerhalb der EU. Man sollte bei der Energie beispielsweise mehr zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die auch schon länger diskutiert werden. Und mein Gefühl ist, dass es seit längerer Zeit, seit Jahrzehnten schon, seit den Nullerjahren etwa, eine Skepsis gibt unter den Mitgliedstaaten der EU, Dinge zu tun, die irgendwie danach aussehen, als ob mehr Macht auf die europäische Ebene kommt. Und das ist natürlich ein großes Hindernis, damit sich was verändert, weil klar, in dem Moment, wo man Dinge weiter nach Europa verlagert, dann gibt man natürlich in gewisser Weise was aus der nationalen Hand. Und ich glaube, da werden wir nicht weiterkommen, wenn es nicht die Bereitschaft gibt, vor allem mehrerer großer Mitgliedstaaten und der berühmten und eingeschlafenen Achse Deutschland und Frankreich, da wirklich für Reformen zu sorgen, damit da wirklich mehr passiert. Weil wie gesagt, es wird schon wahnsinnig viel Geschäft innerhalb der EU gemacht. Und ich wollte noch eine Sache gerne ergänzen, ein Gedanke, der auch heute geäußert worden ist. Man muss sich ja mal anschauen, was macht denn eigentlich jetzt dieser Zolldeal von Trump mit der EU, mit dem gesamten Handelssystem? Es gibt ja das Prinzip, dass grundsätzlich in der Welthandelsorganisation WTO, wenn man eben Zölle gibt und kein einzelnes Abkommen mit einem anderen Land hat, soll man eigentlich grundsätzlich allen Ländern dieselben Zollsätze einräumen. Das ist sehr vorteilhaft. Genau, das ist natürlich sehr vorteilhaft und da kann man sich auch darauf verlassen, was ist, wenn man in andere Länder geht. Nur in dem Moment, wo Trump jetzt so einzelne Deals macht mit einzelnen Ländern, da ist natürlich die Gefahr, dass erstens er noch mehr von diesen Sachen macht und B, auch andere Länder anfangen, das in Frage zu stellen und einfach willkürlich, wenn sie das Gefühl haben, sie haben da mehr Macht, willkürlich die Zölle irgendwie zu erhöhen oder höhere Zölle durchzusetzen. Und das könnte am Ende so eine Zerfaserung des Handelssystems geben, von dessen Einheitlichkeit man in den letzten Jahrzehnten sehr stark profitiert hat. Und ich glaube, dieser Gedanke ist jetzt bei den ganzen Verlusten, über die geredet wird, noch gar nicht so richtig angekommen.
Aber ich glaube, an der Stelle weiß ich nicht, wie groß, also die USA sind ein sehr großer Markt und Trump ist ein eiskalter Machtpolitiker. Aber ich bin nicht sicher, ob so viele andere Staaten das kopieren werden oder ob sie nicht oder ob nicht der Anreiz dann tatsächlich steigt, dass wir die USA außen vor lassend untereinander immer mehr Freihandelsabkommen schließen. Dass wir jetzt eine politische Einigung auf das Freihandel, in den Verhandlungen um das Freihandelsabkommen mit Indonesien haben, würde ich in den Kontext packen, dass auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der EU als auch auf der Seite von Indonesien, das Bewusstsein wächst, dass sie in dieser Welt, in der es mit den USA schwieriger wird, in der China unbequemer Partner ist, wir ja mit den like-minded countries, die eigentlich auf freien Handel setzen wollen, stärker kooperieren müssen, dass die EU und das Vereinigte Königreich oder dass das Vereinigte Königreich dem transpazifischen Abkommen CPTPP beigetreten ist, wo Japan so eine Führungsrolle hat, ist ein Zeichen dafür. Die EU hat auch überlegt oder zumindest mal in den Raum gestellt, diesem Abkommen beizutreten. Ich glaube, dass die Tatsache, dass sich der wichtigste Partner mit den USA aus der WTO jetzt auf so eine eiskalte Weise zurückgezogen hat, könnte unter den anderen eher den Anreiz stärken, miteinander stärker in Richtung niedrige Zölle und offenere Märkte zu gehen. Und das würde am Ende unserer Strategie ja helfen. Und vielleicht auch noch ganz kurz
lassen wir einmal kurz Herrn Bartha darauf antworten, weil er sitzt mir gegenüber und ich sehe ihn etwas misstrauisch den Kopf schütteln. Ich glaube, er ist nicht ganz Ihrer Meinung. Also kommt da nichts Positives, zumindest ein kleines Stück Positives durch diesen Einfluss von Donald Trump von außen, dass eben andere enger zusammenrücken?
Ja, wishful thinking. Das ist aus meiner Sicht eine sehr theoretische Diskussion. Wir haben Mercosur über 25 Jahre lang verhandelt. Über 25. Wenn wir sagen, die EU ist beständig und ein verlässlicher Partner, dann ist sie auch verlässlich im Sinne von nichts hinbekommen. Jetzt scheitert Mercosur oder es kommt nicht zum Umsetzen, weil Frankreich jetzt irgendwelche Agrarvorschriften nicht mag. Die EU in der Form, wie wir sie heute kennen, ist offenbar nicht handlungsfähig. Wir haben es auf unserem Unternehmertag letzte Woche diskutiert. Man wird darüber nachdenken müssen, ob wir innerhalb der EU nicht Mehrheiten findet von einer Kern-EU oder wo wir sagen, das sind wirtschaftlich betroffene Länder, die sich dann vielleicht bilateral etwas anders engagieren müssen. Aber so wie die EU auftritt, sind wir viel zu langsam, viel zu wenig entschlossen und viel zu separatistisch in den Einzelinteressen. Das wird uns nicht gelingen, dann Abschlüsse herzubekommen. Mercosur ist das beste Beispiel. Und dazu kommen dann noch die innenpolitischen Probleme, die wir hier wirtschaftlich haben. Damit sind wir, wenn wir jetzt wieder über Deal sprechen, sicherlich nicht die stärkste Partei am Verhandlungstisch.
Aber geben wir nicht
ein... Wenn ich noch ganz kurz reingrätschen darf, nur zwei Sätze. Herr Bartha, wenn Sie, also hoffentlich behalten Sie nicht recht, wenn Sie recht behalten, dann gebe ich Ihnen recht, wenn man so will. Also sprich, wenn dieses Mercosur-Abkommen tatsächlich an Frankreich und den anderen Widerständen aus den anderen agrarprotektionistischen Ländern scheitern sollte, dann wäre das handelspolitisch eine absolute Bankrotterklärung für die EU. Da bin ich voll bei Ihnen. Ich habe aber die Hoffnung, dass die Lage, in der wir jetzt sind, dann doch dazu führt, dass wir Frankreich überstimmt bekommen oder wir irgendeine Lösung hinbekommen, die dazu führt, dass das Abkommen am Ende durchs Europäische Parlament und durch den Rat der Handelsminister beschlossen wird. Das ist jetzt ein sine qua non für die Zukunft und deswegen habe ich da schon noch Hoffnung, dass wir das noch hinbekommen.
Die Hoffnung wollen wir natürlich jetzt auch nicht hier zerstören. Und vielleicht ist ein Punkt auch, wenn wir sagen, wir machen ein Kerneuropa, einige Länder, die vorangehen, Herr Hagelücken, berauben wir uns dann nicht gerade der Stärke und des Pfunds, das wir auch haben, eben diese Millionen, diese hunderte Millionen Konsumentinnen und Konsumenten? Also wenn jetzt einzelne Länder wieder unterschiedliche eigene Deals machen, ist dann nicht eine große Stärke und eine Macht Europas auch einfach verzockt?
Ich könnte jetzt ein bisschen zynisch sagen, was meinen Sie, die Macht und das Pfund, die wir gerade gegenüber Donald Trump nicht eingesetzt haben? Oder was meinen Sie genau?
Ja, genau?
Also ich glaube, es ist natürlich so, dass man jetzt mal überlegen muss, wenn man sowas wie Handelsabkommen abschließt, wäre es natürlich jetzt erstmal von der Idee der Einheitlichkeit schwierig, zu sagen, da machen nicht alle mit, sondern das gilt dann nur mit einem Teil der EU, weil sind es weniger. Aber ich glaube, dass wir schon sowas brauchen. Es gab mal diesen Gedanken, glaube ich, von Wolfgang Schäuble, war der das Europa der zwei Geschwindigkeiten. Und ich finde das insofern ganz klug, wenn man sagt, einige Länder, es darf nicht eine Koalition bei aller Sympathie von Luxemburg, Estland und Litauen sein, sondern es müssen jetzt, sagen wir mal, ein paar große sein, die da mitmachen, also Deutschland, Frankreich, früher hätte ich jetzt gesagt Großbritannien, aber das haben wir im Moment ja nicht. Aber Spanien, Italien, sicher noch ein osteuropäisches Land. Ich glaube, dass man die anderen im Moment auch unter den Zugzwang setzen kann, wenn man bestimmte Dinge tut. Da rede ich nicht nur über Handelsabkommen, sondern auch über andere Formen. Wenn man vorangeht bei bestimmten Dingen, dann glaube ich, entsteht auch ein Sog, wo sich andere Länder dann überlegen, ob sie nicht mitmachen. Im Moment haben wir eben ein bisschen zu viele Fraktionen. Wie gesagt, wir haben nicht ein richtig gutes deutsches-französisches Verhältnis. Das war in der Geschichte sehr oft einer der Träger, der es gemacht hat, weil ich meine, in Wahrheit, ob sie nun 15 oder 27 EU-Staaten haben, es ist nie so, dass die alle miteinander gleichzeitig irgendwas vereinbaren, sondern sie brauchen sozusagen Länder, die da vorangehen und die so ein bisschen auch skizzieren, wo es hingehen könnte. Das heißt, nach dieser Zeit, wo weder unter Angela Merkel noch unter Olaf Scholz es gelungen ist, das Deutsch-Französische zu betonen, wäre es, glaube ich, wichtig, dass der ehemalige EU-Abgeordnete Friedrich Merz da jetzt wieder Schwung reinbringt in das Deutsch-Französische und dass man wirklich versucht, auf bestimmten Ebenen voranzugehen und dann notfalls eben nicht mit allen. Also wir haben ja leider in Ost- und Mitteleuropa auch rechtspopulistische Regierungen, die sich allem erstmal widersetzen aus Kalkül, um dann auch irgendwas einzeln rauszuschlagen. Ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir da mal Schwung reinbringen auf der EU-Ebene, durchaus mit Dingen, die man mal alleine macht mit ein paar Ländern. Und vielleicht wird es dann, ja. Also das kann man mit so Dingen auch wie Dienstleistungen und Kapitalmarkt kann man machen. Man kann eine Kapitalmarktunion zur Not ohne die Slowakei machen.
Vielleicht auch noch sozusagen von mir, wenn wir über die Frage sprechen, was kann die EU besser machen, dann bin ich voll bei Herrn Hagelücken mit Blick auf, wir brauchen mehr Liberalisierung, Dienstleistungsmarkt und Kapitalmarktunion. Und wenn wir noch den Rahmen breiter stecken, wieder Sicherheitspolitik mit reinnehmen, dann gehört auch zumindest teilweise das Thema Verteidigung auf die europäische Ebene. Ich erinnere mich daran, dass ich glaube, das war damals Kommissionspräsident Barroso vor, wie lange ist das jetzt, 10, 15 Jahren, der irgendwann was gesagt hat, was wir uns heute auch noch wieder hinter die Ohren schreiben können. Die EU hatte damals gesagt, die EU should be big on big things and small on small things. Also groß im Großen und klein im Kleinen sein. Und das ist das, was dann in den Jahren danach schiefgegangen ist, weil die EU eine riesen Bürokratieorgie über uns nieder hat prasseln lassen und auf kleinen Dingen sozusagen am Ende rumgeritten ist und es den Unternehmen wahnsinnig schwer gemacht hat und immer mehr Bürokratielasten mit Lieferkettengesetz, Berichterstattung über Corporate Social Responsibility, Entwaldungsrichtlinie und alles das, was wir da haben, eine völlig fehlgeleitete Politik gemacht hat, die am Ende hier den Mittelstand zu stark belastet hat. Das ist ja, was Herr Barter gerade auch schon angesprochen hat. Da müssen wir wieder kleiner werden. Und das, was die EU hat, einen Schwenk in die Richtung getan, aber ich bin da nicht so nah sozusagen im Detail dran. Das muss jetzt auch tatsächlich umgesetzt werden, dass dann das, was an neue Bürokratie geschaffen wird, am besten wieder weggebracht wird oder zumindest so handhabbar gemacht wird, dass man damit umgehen kann, ohne ständig immer neue Leute einstellen zu müssen, die am Ende statt irgendwie produktiv zu sein, Fragebogen ausfüllen.
Jetzt haben wir schon ganz am Anfang der Sendung gesagt, niemand weiß, was morgen ist. Also heute haben wir offenbar ein Zollabkommen oder den Rahmen eines Zollabkommens. Die Details stehen ja auch noch nicht fest. Aber ob Donald Trump sich's nicht heute Nacht anders überlegt und alles ganz anders kommt, weiß niemand von uns. Was heißt es eigentlich auch für die EU? Also man könnte ja jetzt auch sagen, die EU könnte sich das auch zunutze machen und vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle nochmal nachverhandeln. Herr Hagelücken zum Beispiel, die Idee, dass man die Tech-Konzerne in der EU stärker reguliert, um so möglicherweise auch die USA an der einen oder anderen Stelle zum Einlenken zu bewegen. Ist es jetzt vom Tisch oder kommt da jetzt noch mal was?
Also das hätte man natürlich für den eigentlichen Deal einsetzen müssen aus meiner Sicht. Aber es gibt jetzt vielleicht eine gewisse Chance, die aus der Aufmerksamkeitsspanne von Donald Trump herrührt, die relativ niedrig ist bekanntlich. Und er hat jetzt für seine heimischen Wähler, wir unterschätzen vielleicht, wie sehr die sich mit dieser Jeffrey Epstein-Geschichte und der möglichen oder nicht möglichen Verwicklung von Donald Trump beschäftigen. Mhm. Also auf diese Wähler gezielt hat er, was die EU betrifft, jetzt sozusagen aus seiner Sicht dann Deal gemacht, wo er den auch sagen kann, na, die kaufen jetzt bei uns alle möglichen
Energieleistungen. Er hat nicht einen Deal gemacht, er hat den größten Deal, der jemals gemacht wurde.
Er macht ja nur die größten Deals, weil der mit Japan war auch der größte Deal aller Zeiten vor einer Woche und so weiter. Also ich glaube, er macht überhaupt nur größte Deals, auch wenn er irgendwie ein Stück Butter im Laden kaufen lässt. Aber die, es ist so, dass er für seine Wähler jetzt sozusagen gesagt hat, hier, ich habe jetzt Japan und den Europäern habe ich jetzt irgendwie was aufgezwungen und das reicht da vielleicht schon und dann ist er jetzt auch nicht mehr so an den Details interessiert und es gibt natürlich vielleicht schon die Möglichkeit, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, da ist ja wie gesagt einiges unklar. Also welche Zölle zahlen denn jetzt eigentlich amerikanische Firmen, die nach Europa exportieren? Sind das wirklich durch die Bank überall null?
Was würde unklar, dann eigentlich passieren? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Herr Mattes, was würde passieren, wenn der wirklich überall null wäre? Also haben wir dann eine Whisky-Schwemme und eine Ford-Schwemme hier in Europa? Kommt dann massenweise Ware aus den USA zu uns? Oder worauf müssen wir uns da einstellen?
Also wie gesagt, das wird meines Erachtens wird das so nicht kommen, denn da kann ich auch nochmal anders anknüpfen, was vorhin sozusagen kurz angeklungen ist. Die EU will weiter WTO-konform bleiben. Und die WTO-Regeln sagen, wenn ich den USA einen Zollvorteil jetzt einräume, dann, wenn ich WTO-konform bleiben will, dann muss ich das allen anderen gegenüber machen. Das heißt, wenn die Zölle hier für die Autos von 10% auf 0% gesenkt werden, dann wird das allen anderen Handelspartnern auch gegenüber gelten. Und das wird allein deshalb wird die EU das nicht in wahnsinnig vielen, geschweige denn allen Warengruppen machen. Ansonsten, wenn man mal selbst wenn sie es machen würde, was würde dann passieren? Dann hätten wir, also im Industriegüterbereich bis auf Autos haben wir relativ niedrige Zölle, deutlich unter dieser 10%-Marke. Im Agrarbereich haben wir deutlich höhere Zölle, das heißt im Agrarbereich würde es dann schon sozusagen deutlich zunehmende Importe aus den USA geben. Im Industriebereich würde sich das, glaube ich, in Grenzen halten.
Sehe ich genauso. Man muss auf die Vergangenheit schauen. Was war letztes Jahr? Wenn man über alles weggeht, lässt man die Autos raus, dann waren die Zölle nach Deutschland in die EU sehr, sehr niedrig. Also wir haben 1-2% über alles. Wenn man so das ist nicht ganz zulässig, den Schnitt so zu bilden, aber deswegen wird es keine Schwemme geben, weil das Prozent hin oder her wird den Whisky jetzt nicht teurer oder billiger machen. Ich sehe eher das Problem, was ich eingangs gesagt habe, dass man dann, wenn es auch die Pkw betrifft, überlegen muss, ob wir nicht Exporte aus USA hier reinbekommen, die weiter Druck auf den Markt machen. Ich würde aber gerne nochmal auf den anderen Punkt zurückkommen, zu sagen, Trump hat jetzt was er ins Fenster stellen kann und deswegen wird sich in den Nachverhandlungen alles ändern. Das glaube ich nicht. Man wird hier nicht mit ganz großen Schritten noch etwas auf den Kopf stellen können. Das wäre, glaube ich, etwas naiv zu glauben, dass wir hier nachjustiert, ja, aber 15 sind 15 und 2,5 waren es vorher. Also ich glaube nicht, dass wir hier nennenswert hier noch viel reparieren können und deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir unsere Hausaufgaben hier zu Hause machen, den EU-Markt stärken, die Innenpolitik stärken. Merz ist unterwegs nach Frankreich, er sucht den Schulterschluss, das muss man sicherlich ganz hoch anrechnen, dass hier die neue Bundesregierung mit dem starken Partner in Frankreich versucht zusammenzuarbeiten. Jetzt wird es darauf ankommen, dass da auch was Zählbares rauskommt. Gestartet sind sie aber auf jeden Fall.
Herr Hagelücken, Sie haben gesagt, die EU hat sich ein Stück weit verzwergt in diesen Verhandlungen. Kann man denn dann vielleicht nicht zu einem Riesen werden, aber doch zu neuer Größe einigermaßen schnell emporsteigen, dass man in der nächsten Auseinandersetzung dann halt diesem Präsidenten vielleicht auch ein bisschen mehr zu bieten hat, dass man nicht mehr so verwundbar, so erpressbar ist?
Ja, das ist man nur, wenn man seine eigene Stärke ernst nimmt und wenn man, wie gesagt, auch strategisch denkt. Also es ist ja so, habe ich das Gefühl, der Debatte der letzten Monate sind sofort bereit, alle Argumente zu argumentieren, ernst zu nehmen und zu übernehmen, die vielleicht im Sinne von Donald Trump und Amerika sind. Also wir dürfen A nichts machen, weil er könnte uns ja den Atomschirm entziehen und B braucht er für diese irrsinnigen Steuersenkungen, braucht er ja Geld, also müssen wir eben da irgendwie jetzt die Zölle bezahlen. Aber wenn wir mal aus unserer Perspektive denken und auch aus der Perspektive der anderen Länder, es ist ja so, dass die Amerikaner ein paar Haupthandelspartner haben, mit denen sie einen großen Teil der Geschäfte abwickeln. Und dazu gehört neben der EU und China gehören beispielsweise auch Mexiko und Kanada. Und es gibt auch noch Südkorea, das auch noch keinen Deal jetzt mit ihm gemacht hat. Und
also wenn man, es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Reihe von Ländern, die man da noch auf die Seite ziehen kann. Wir müssen
die man auf die Seite ziehen könnte und auch eine Antwort, einfach auf, vielleicht auf eine Antwort gucken soll. Wenn man nämlich zusammen auftreten würde, dann wäre das auch ein ganz anderes ökonomisches Gewicht, was man in die Waagschale werfen könnte.
Und das wird die Aufgabe sein in den kommenden Monaten und wahrscheinlich auch Jahren. Und das war das Forum zum Thema Zollabkommen mit den USA. Wie gut ist der Deal für die EU? Danke an Oliver Bartha, an Alexander Hagelücken und an Jürgen Mattes. Mein Name ist Geli Henselt. Danke Ihnen fürs Zuhören.